Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, ich bin quasi frisch zurück aus Barcelona. Zu Hause angekommen, jetzt in der Nacht von Montag auf Dienstag um so Viertel vor zwei. Jetzt haben wir 7.45 Uhr am Dienstagmorgen und wir machen den Podcast. Wir sind für euch da. Dennis Lewandowski, der ist natürlich auch da. Mein süßer Espresso-Shot am Morgen, der dafür sorgen wird, dass ich diesen Podcast durchhalte, ohne wieder einzuschlafen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Kevin. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du zu früher Stunde gleich wieder tätig bist und ich glaube, dafür liebt nicht nur ich dich, dafür lieben dich alle.
Ja, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Formel-1-Wochenende. Ich kann für meinen Teil sagen, ich hatte es auf jeden Fall, in Barcelona zu sein. Also erstmal ist Barcelona natürlich eine tolle Stadt und einfach ein besonderer Vibe, aber ich finde auch die Strecke in Barcelona, für mich persönlich hat sie ja eine sehr hohe Bedeutung. Da habe ich 2002 mein allererstes Rennen live gesehen, also vor Ort live gesehen. Und deswegen war das was Besonderes für mich, dann auch im Fahrerlager zu sein bei diesem Rennen. Und wenn ich im Fahrerlager bin, ja, es hilft ja nichts, das nicht zu sagen, passiert irgendwas Bescheuertes. Und wer hätte gedacht, dass wir 2024 darüber sprechen werden, dass Darth Flavio Briatore zurück ist in der Formel 1. Also, ich habe mit vielem gerechnet so in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Die Formel 1 ist ja so verrückt wie nie. Aber Dennis, Flavio Briatore zurück als Sonderberater bei Alpine. Damit habe selbst ich nicht gerechnet.
Nee, also es kursierten ja mal vor einigen Wochen so die ersten zarten Pflänzchen von Gerüchten, dass Flavio Briatore da bei Alpine vielleicht tätig werden könnte. Und ich habe das wirklich für mich super schnell ins Reich der Fabeln verwiesen und gedacht, auf keinen Fall. Und ja, siehe da, ich glaube, war es Donnerstag oder Freitagmorgen? Plötzlich gucke ich in mein Instagram-Feed und sehe auch so eine ganz spartanisch formulierte Nachricht vom Alpine-Team, nur ganz einfach gehalten, nur so das Logo im Hintergrund, Text. Flavio Briatore, da war ich erstmal wach. Also das war schon so ein Ding, womit ich ehrlich nicht gerechnet habe, wo ich mir auch bis jetzt noch den Kopf darüber zerbreche, was ich da wirklich von halten soll. Und was für mich jetzt ganz interessant wäre, Kevin, du hast ihn ja am Wochenende auch gesehen.
Ja.
Zumindest lassen deine Instagram-Stories ja darauf schließen. Was war denn so erstens dein Eindruck von Flavio Briatore vor Ort und was denkst du darüber?
Boah, also, ich war, erstmal ist es ja verrückt, dass du, wenn du so nah dran bist, wenn du mal da bist, solche Leute siehst, ja, Flavio Briatore, das ist ja nicht irgendwer, wenn du den so siehst, weil er hat so viel erlebt, so viel erreicht in der Formel 1, aber so viel Kontroversen auch ausgelöst. Und dementsprechend, da habe ich mich schon so gefragt, wie wird das, wenn ich den wirklich sehe. Als ich ihn dann gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, der ist alt geworden. Man darf nicht vergessen, der hat ja auch eine Krankheit, der hat ja so einen Tumor auch am Herzen und hatte generell eine Herz-OP und dem geht es gesundheitlich jetzt, glaube ich, also dem geht's gut, den Umständen entsprechend gut, aber als ich ihn dann habe dort laufen sehen, dachte ich so, boah, also schon alt und ein bisschen so greisig und so ein bisschen tatterig in der Gangart. Und auch wenn die Leute für Fotos gefragt haben, wirkt das eher so ein bisschen so abwesend, nicht abweisend. Aber wenn man ihn dann in der Kommunikation mit den Leuten bei Alpine an der Hospitality gesehen hat, dann wirkte das schon recht klar. Und ja, er ist natürlich eine sehr bedeutende Person in der Geschichte der Formel 1. Ich glaube, das ist vollkommen klar. Und was er bei Alpine machen soll, er soll ja im Grunde genommen Bruno Famart unterstützen. Er ist direkt über ihm, so gesehen, er ist zwar Sonderberater, aber Er ist im Grunde genommen so eine Zwischenstelle zwischen Luca de Meo, dem Renault-CEO, und Bruno Fermat, dem Teamchef vom Alpine Formel-1-Team. Und er soll helfen dabei, den Rennstall neu aufzustellen. Der soll in der exekutiven Ebene natürlich helfen, gute Leute ranzubringen, aber er soll auch helfen, bei den Fahrern seine Kontakte spielen zu lassen und da seinen Input zu geben bei der Fahrerwahl. Die haben ja theoretisch 2 neue Cockpits zu vergeben 2025. Und mein Eindruck ist, dass da mehr hinterstecken könnte als das, was wir jetzt sehen. Ich glaube, da wird irgendwas vorbereitet, da wird irgendwas gemacht, da wird irgendwas getan, was dafür sorgen wird, dass die Rolle von Flavio Briatore noch viel größer ist als das, was wir jetzt gerade so im Anfangsstadium sehen, wenn das Sinn ergibt.
Ja, ich sag mal, vielleicht interpretiere ich auch deine Antwort da richtig. Es gibt ja auch die Gerüchte rund um die ganze Geschichte mit dem Motor. Da haben wir ja in der letzten Woche ausgiebig drüber gesprochen. Und wenn man da halt solche Themen angeht, das heißt, für mich ist das nichts anderes, als die Marke Renault sukzessive da rauszunehmen aus dem Team, dann wäre Flavio Briatore vielleicht auch der Richtige, um da mit Kontakten vielleicht potenzielle nochmal Ankäufer zu finden, vielleicht einfach auch einen straffen Businessplan zu erstellen, wie man das Team vielleicht auch mit ungewohnten Mitteln zum Erfolg führen kann. Das waren auch so Gedanken, die ich hatte. Ich glaube, ich habe dir dann auch relativ zeitig eine Nachricht geschrieben. Hör mal, Kevin, wie ordnest du das ein? Ist das jetzt der Anfang vom Ende oder ist das doch was Positives?
Und ich bin dir dazu immer noch eine Antwort schuldig, weil ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin. Ich war mir im ersten Moment nicht sicher und ich bin mir auch jetzt nach ein paar Tagen nicht sicher, wie ich das beantworten würde.
Ja, und ich tatsächlich auch nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, rein sportlich gesehen hat es absolut Sinn gemacht, jemanden von außen zu holen, weil man doch irgendwie das Gefühl hatte, und auch da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass da irgendwie intern so ein bisschen der Wurm drin ist, keiner weiß wirklich, was zu tun ist. Und ein Flavio Briatore, bei aller Kritik, die man natürlich zu ihm haben kann, wir haben da ja auch sehr ausgiebig in unserer Telegram-Gruppe drüber diskutiert, über die Person, hat aber immer noch, auch wenn er natürlich lange weg war, glaube ich, viele Kontakte und ist auch, glaube ich, irgendwie so ein Fixpunkt für viele. Ich meine, wir reden jetzt plötzlich auf einmal darüber, ob vielleicht ein Carlos Sainz nächstes Jahr Alpine fährt. Das wäre vor 2, 3 Wochen noch undenkbar gewesen. Aber wie gesagt, also ich habe so ein bisschen Sorge, dass das vielleicht dann doch, auch wenn Luca de Meo das ja so ein bisschen oder eigentlich sehr klar dementiert hat, vielleicht trotzdem irgendwie auch so ein Werkzeug werden könnte, dazu das Team irgendwie wirklich strukturell extrem zu verändern. Und das wäre für mich als Riesen-Renault-Fan natürlich schade. Wobei ich halt, wie gesagt, jetzt hat er natürlich auch noch das Glück gehabt, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, jetzt kommt Flavio Briatore an die Strecke und Alpine performt auf einmal, ne? Keiner weiß warum und das zahlt jetzt natürlich auch momentan irgendwie auch so in seine Person ein, ne? Das kann er sich jetzt einfach auf die Fahne schreiben, obwohl er da sehr wahrscheinlich eigentlich nichts mit zu tun hat. Außer er hat eine Traktionskontrolle ins Auto bauen lassen. Das wäre so die einzige Erklärung.
Ja, das war natürlich wirklich perfektes Timing für Alpine, die ein gutes Wochenende hatten. Also sportlich gesehen wirklich, also vor allem Pierre Gasly war richtig gut drauf. Da gab es ja diese Diskussion, wer hat das leichtere Chassis von den beiden. Also die wechseln das ja. Es gibt ja ein schwereres Chassis, wenn man so will, und ein leichteres Chassis. Was ich gehört habe, ist, dass sie jetzt gleich schwer waren. Also okay. Sie haben da wohl irgendwas verändert, weswegen der Unterschied nicht mehr so groß sein, beziehungsweise gar nicht mehr da sein soll zwischen den beiden Chassis, was natürlich für Pierre Gasly dann eine super Sache ist, weil Esteban Ocon da schon doch auch unter Kontrolle hatte an diesem Wochenende und da richtig gute Leistungen gezeigt hat. Einen interessanten Punkt, den du aufgeworfen hast, den ich nochmal so ein bisschen unterstreichen möchte, ist, dass Flavio Briatore jetzt sehr, sehr viele Türen öffnet, dass er sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Ich habe ja auch ein Bild gepostet in meinen Stories, Kevin-Scheuren bei Instagram. Könnt ihr auch nochmal in den Highlights zu Barcelona auf meinem Profil nachsehen, die habe ich da alle abgelegt, dass er am Sonntag mit Carlos Sainz Senior gesprochen hat. Und ich habe da so suffisant als Bildunterschrift genommen, wie ist nochmal die Nummer deines Sohnes? Und was ich vernommen habe, ist tatsächlich, dass es darum ging. Also, dass da Nummern ausgetauscht worden sind, damit man mal miteinander reden kann. Ja, und wir werden im Laufe dieser Sendung auch noch über den Transfermarkt reden und da natürlich dann auch über Sainz und Alpine und die Optionen und die Wahrscheinlichkeiten und die steigen natürlich auch, steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass die Renault-Motoren ab 2026 nicht mehr im Auto sind, muss man sagen. Gibt nicht wenige Kollegen im Fahrerlager, die gesagt haben, das ist der erste Schritt dahin, dass man sich Richtung Mercedes vielleicht orientiert. Und was kommt da noch hinter? Ja? Welche Rolle spielt da auch jemand wie Fernando Alonso im Hintergrund? Wir wissen ja, dass Fernando Alonso und Flavio Briatore extrem eng sind. Also wir reden hier quasi schon fast über eine Vater-Sohn-Beziehung, die beiden haben. Aber geschäftlich sind beide so schrude, dass alles möglich ist. Nur um das einfach mal platziert zu haben. Ja, es ist alles möglich, es ist alles offen aktuell. Nicht, dass Fernando Alonso zu Alpine geht. Also das wird nicht passieren. Aber dass auf irgendeine Weise Fernando Alonso da auch ja, seine Fingerchen mit im Spiel haben könnte, würde ich nicht von der Hand weisen. Das macht diese ganze Nummer halt so extrem spannend und so extrem undurchsichtig auch noch, welche Richtung das einschlägt. Aber was es auf jeden Fall getan hat, ist Aufsehen zu erregen innerhalb der Formel-1-Szene. Klar, man kann darüber diskutieren, sollte jemand, der einen Lifetime-Ban hatte, nach dem Crashgate-Skandal 2008 in Singapur, nochmal in der Formel-1 arbeiten. Dieser Bann wurde aufgehoben. Ja, also deswegen ist das halt schwierig, da Argument. Ich meine, man findet für alles Argumente und ich bin sicherlich der Letzte, der das nicht unterstützen würde, dass man sowas dann auch aufrechterhält. Aber sie haben diesen Bann aufgelöst und dementsprechend, Pat Simmons hatte auch einen und der hat dann bei der FIA gearbeitet, ja, und hat maßgeblich daran Anteil gehabt, dass wir die Autos haben, die wir jetzt haben. Und das auch positiv für die Formel 1 ist. Und Flavio Briatore hat dementsprechend jetzt auch die Chance verdient, das zu zeigen, dass er es besser machen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, dass seine Rolle einfach sehr, sehr im Hintergrund stattfinden wird. Aber er natürlich auch irgendwo dieses Licht, was er da um sich trägt in der Formel 1, auch mit zu Alpine bringen wird. Und ja, man kann ein bisschen darüber schmunzeln, dass tatsächlich genau an dem Wochenende Alpine irgendwie wieder so eine konstant starke Leistung gezeigt hat, aber ja, Dennis, irgendwie passt es ja doch auch.
Ja, es hätte eigentlich nicht anders kommen können. Ja, es ist halt so dieses, ich weiß nicht, es ist ja für viele, und da muss ich mich mit einschließen, ehrlicherweise, auch wenn ich sicher auch die Kontroversen von einem Flavio Briatore sehr im Hinterkopf habe. Er war halt der Mann, der das Team einst zu den größten Erfolgen geführt hat. Das kann auch ich nicht verhehlen, dass ich mich natürlich sofort so ein bisschen an diese Zeit zurückerinnert habe. Und das war jetzt einfach so dieses goldene Wochenende, also wirklich als Alpine-Fan. Ich habe immer noch rote Augen vom verwunderten Augenreiben das Wochenende, weil ich da vom Training an, und es ist immer so, um mal meine Sicht auf so ein Rennwochenende als Alpine-Fan mal zu sehen, du hast manchmal ich nenne das immer die Vorstandstrainings, wenn man mit wenig Benzin plötzlich irgendwie so mal Platz 6, 7 abgreift und dann weißt du, ja, ab dem Qualifying ist das wieder vorbei und es ging nicht vorbei, die Leistung blieb und es war einfach wirklich das beste Wochenende seit langem. Und ja, wenn man dann dieses Bild hat, ein Flavio Briatore ist wieder da, das, wie gesagt, er hat damit nichts zu tun. Ich glaube, soweit kann ich auch von außen kann ich gehen, dass er wahrscheinlich relativ wenig mit diesem Wochenende zu tun hat. Aber es wirkt einfach so, vielleicht geht da ja mit so einer Personale wirklich ein Ruck durch das Team. Ich weiß ja auch nicht, wie viele Mitarbeiter vielleicht schon damals mit ihm zusammengearbeitet haben. Es werden weniger sein, nachdem Alpine ja relativ zahlreich verlassen wurde. Aber da kam irgendwie was zusammen an diesem Wochenende. Man hat einfach irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein mehr gespürt. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das mal noch erzählen darf, ich habe sehr intensiv dann Flavio Briatores Instagram-Kanal tatsächlich mir angeguckt. Und was ich auch glaube, dass er auch so mit seinen Posts, die er da macht, schon auch bewusst vielleicht auch so den ein oder anderen, Kontroverse sucht. Ne? Da war dann plötzlich ein Bild, wie er hinter Christian Horner bei Red Bull rumläuft. Ja, also genau. so wo man sich so denkt, oh, Motoren shoppen.
Ja, irgendwie ja schon. Also das muss man auch sagen, es ist natürlich offen, ne? Also wen sie da ins Boot holen. Es kann auch Red Bull sein. Also ich glaube tatsächlich, dass da, also man muss ja immer auch sehen, welche Partnerschaften gibt es halt vielleicht schon. Das muss nicht zu die Formel 1 bedeuten, aber diese Renault-Mercedes-Partnerschaft ist natürlich eine bekannte aus dem Normal-Kraftfahrzeugbereich.
Ja, und deswegen auch, was ich persönlich, wo ich natürlich ein bisschen einen minimalen Hoffnungsschimmer generiert habe, als da plötzlich ein Foto von Briatore, Luca de Meo und Fernando Alonso auftauchte und ich mir so dachte, würde ich mich nochmal freuen, wenn er wieder kommt oder nicht? So, ja, aber da hast du ja auch gerade gesagt, das ist jetzt eher nicht realistisch zu sehen, dass er da nochmal zurückkommt. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass er da ganz bewusst sein Esprit und seine Aura da einsetzt und mit solchen Bildern, mit solchen Auftritten und Gesprächen, die er dann da auch da relativ offen, wie du sagst, vor deinen Augen geführt hat, schon wieder sehr viel Einfluss sehr schnell nimmt, ne? Also das ist schon zu beobachten.
Ja, absolut. Also ich bin gespannt, wo sich Alpine weiterentwickelt, Renault weiterentwickelt, wie es weitergeht dann. Und da Flavio Briatore wird auf diesem Schachbrett, was sich da jetzt gerade aufgebaut hat, auf jeden Fall die Königsrolle vielleicht sogar nehmen. Also eins ist klar, Bauernopfer wird Bruno von Mar sein. Also ich glaube, naja. Es erinnert mich so ein bisschen an Otmar Szafnauer bei Aston Martin, als der Martin Whitmarsh vorgesetzt bekommen hat. Natürlich war das eine andere Position, die Lawrence Stroll da eingeführt hat, aber auch da war ja schon klar, irgendwie verliert man da als Teamchef auch ein bisschen Macht. Und ich glaube, so wird das bei Alpine auch sein. Aber das ist Zukunftsmusik, wie alles Zukunftsmusik ist um dieses Thema. Es war auf jeden Fall ein faszinierendes Wochenende, wie viel das dann auch in der Formel 1 Journal ja ausgelöst hat. Es sollte ja noch eine, in Anführungsstrichen, andere Bombe platzen. Das ist auch so ein Thema nochmal für sich, glaube ich. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich auch als der Journalist, der das macht, dass man sich da nicht ein bisschen zu wichtig tut, wenn ich da so ehrlich sein darf, weil man da die Pferde scheu macht. Gut, manche mögen das nicht. Ich lese das ja auch bei uns in der Starting Grid Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans, aber auch bei Starting Grid 1 Fans, bei Facebook, in der Discord, auf dem Discord-Channel. Mir gefällt das persönlich nicht, weil ich bin Fan davon, wenn was ist, dann sag was. Ja. Und mal sehen, vielleicht platzt das ja dann in Österreich oder das wird auch vertagt, weil es mit Carlos Sainz zu tun hatte. Man weiß es nicht genau. Und da jetzt neue Verhandlungen stattfinden mit Alpine. Aber dazu später mehr hier bei uns in der Sendung, wenn es um den Transfermarkt geht. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann schauen wir ein bisschen aufs Sportliche, denn vorne hat zwar Max Verstappen gewinnen können, aber Lando Norris ist angekommen im WM-Kampf, Fragezeichen. Gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sicherheit steht immer an oberster Stelle. Im Rennsport wie im Straßenverkehr. Egal ob Halo, Hans oder moderne Helme, Formel-1-Fahrer sind immer bestens geschützt, wenn sie in ihre Boliden steigen. Für den maximalen Wettkampf gegen Zeit und Gegner gehen sie bis an die Grenzen auf den Rennstrecken dieser Welt. Im Straßenverkehr sollst du niemals an diese Grenzen gehen müssen, denn da kommt es auf Sicherheit und nicht auf Millisekunden an. Sollte doch mal was passieren, hält dir die Allianz den Rücken frei. Mit der Allianz Kfz-Versicherung startest du jeden Tag aus der Pole Position mit einer perfekt koordinierten Boxencrew und das bereits ab 89 Euro im Jahr. Self-Service ist dein Ding? Du möchtest alles rund um die Kfz-Versicherung bequem und unkompliziert online erledigen? Kein Problem. Mit den preiswerten und leistungsstarken Produkten Direct und Direct Plus bietet dir die Allianz ein komfortables Online-Portal, welches 24/7 zur Verfügung steht. Du erledigst alles online, vom Vertragsabschluss bis zur Schadensmeldung. Wenn dir die persönliche Betreuung wichtig ist und du gerne eine Ansprechperson in deiner Nähe bei Fragen zu deinem Vertrag oder auch im Schadensfall haben willst, dann bietet dir die Allianz mit den Produkten Komfort und Premium ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Service und Leistung. Hier kannst du entscheiden, ob du lieber persönlich oder digital beraten wirst. Wenn mal etwas schief geht oder du Hilfe benötigst, ist die Allianz auf jeden Fall persönlich für dich da. Du merkst, die Allianz bietet dir mit den Expertinnen und Experten größtmögliche Sicherheit und Flexibilität. Jetzt liegt's an dir. Das Gefühl, immer gut zu fahren, klingt gut? Dann informiere dich jetzt unter allianz.de/kfz und lass dich persönlich in der Nähe beraten. Allianz. Da für dein Leben und für jeden Kilometer, den du zurücklegst.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Zurück bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Max Verstappen gewinnt seinen 61. Formel 1 Grand Prix in Barcelona in Spanien. Und trotzdem ist die wichtigste Nachricht des Tages, wir haben wahrscheinlich eine spannende Saison vor uns, weil der Red Bull-Vorsprung, der ist nahezu weg. Zumindest was die grundsätzliche Performance des Autos angeht. Es ist der Verstappen-Faktor, der den Unterschied macht. Denn dahinter, jetzt Zweiter in der Fahrerwertung, ist Lando Norris. Der wurde auch Zweiter beim Rennen. Und der McLaren ist das schnellste Auto im Feld. Das ist deutlich geworden an diesem Wochenende. Wir haben ja oft genug darüber geredet, dass Barcelona so eine Referenzstrecke ist. Wer in Barcelona stark ist, der ist auch den Rest der Saison eigentlich stark, weil es einfach viele verschiedene Streckentypen miteinander vereint. Viele haben das ein bisschen runterspielen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass der Indikator, der dort aufgestellt worden ist, ein ganz, ganz wichtiger ist. Red Bull wird in den nächsten Wochen ein großes Update-Paket bringen. Das ist zumindest das, was wir gehört haben im Fahrerlager. Und auch da ist es wieder interessant zu sehen, dass sowas gefallen ist wie, es wird ein Update sein, das den Namen auch wirklich verdient. Das kam so aus dem Red Bull-Lager. Und das bedeutet, dass zwar diese kleinen Update-Schritte, die man macht, und Red Bull updatet eigentlich immer wieder so ein kleines bisschen, nicht diesen Effekt hatten, den man sich vielleicht gewünscht hat. Und der Abstand wurde immer geringer zu McLaren vor allem. Ferrari ist da jetzt leider wieder so ein bisschen rausgefallen, muss man sagen. Es kann also sein, dass sich das eher auf McLaren und Red Bull jetzt konzentriert und dann eben auf Norris und Verstappen. Und bei McLaren hat man einfach viel, viel richtig gemacht. Ja? Es wurde ein bisschen kritisch oder süffisant darüber geredet, dass man Rob Marshall rübergeholt hat zu McLaren nach Woking von Red Bull. Und auch bei Red Bull so ein bisschen, glaube ich, unterschätzt wurde, welchen Effekt Rob Marshall wirklich gehabt hat auf die Entwicklung des Autos dort damals. Und das zeigt jetzt Früchte. Und das trägt jetzt Früchte. Und da ist ja noch Peter Podromu, der ja auch Erfahrung bei Red Bull hat und mit Adrian Newey. Klar, du musst ein Auto natürlich erstmal richtig kopieren, aber noch besser ist, wenn du das Auto kopierst und dann noch verbesserst. Und das ist McLaren gelungen. Und deswegen ist natürlich die Frage, kann Norris Weltmeister? Ja, das klingt jetzt immer erstmal so ein bisschen groß und ja, ich weiß ja auch, es ist so ein bisschen das, wenn du, Dennis, über Alpine sprichst und ich über Lando Norris, dann denken die Leute eh, wir haben nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich glaube, wenn McLaren es tatsächlich hinbekommt, dann nochmal vielleicht ein, zwei Schritte zu machen. Und wer weiß, vielleicht geht dieses Update von Red Bull ja in die Hose. Wir haben es ja bei den Racing Bulls gesehen. Die waren so stark bis Spanien. Und dann bringen die ein großes Update und das funktioniert nicht. Und dann hängst du dann da. Also Red Bull wird jetzt nicht komplett abstürzen. Aber die Chancen für Lando Norris, da was zu reißen, die sind auf jeden Fall da jetzt.
Ja, also es schiebt sich ja immer mehr an, dass McLaren auf jeden Fall jetzt Red Bull, und ich schiele auch ganz besonders dieses Jahr schon auf die Konstrukteursweltmeisterschaft, Red Bull da wirklich gefährlich wird. Und es scheint auch so, dass sie aktuell auf Fahrzeugebene überholt haben. Jetzt glaube ich für mich, ich würde jetzt mal eine These aufstellen, ich glaube, dieses Jahr wird Verstappen sich mit seiner Klasse noch retten. Ich könnte mir aber vorstellen, und das wäre dann so ein ähnliches Sinnbild, wie wir es in der letzten Generation der Fahrzeuge hatten, nämlich mit dem Switch im Jahr 2021, dass Lando Norris nächstes Jahr wirklich seine Weltmeisterschaft einfährt. Das kann ich mir mittlerweile, wenn McLaren da dran bleibt, wenn McLaren es hinbekommt, diese Power und dieses Feuer, was sie ja momentan einfach auch einfach wirklich nach außen, das ist vielleicht gerade ganz doof, fällt mir auf, mit dem Blick auf das Motorhaube. Das war so nicht gemeint, wirklich nicht.
Ja, da habe ich jetzt echt
nicht drüber nachgedacht.
Naja, es ist passiert. Also es geht allen gut jetzt. Also man kann da jetzt auch Witzchen drüber machen. Das ist schon okay.
Okay, also, aber war jetzt tatsächlich in dem Moment nicht so gemeint. Aber dass sie da wirklich für nächstes Jahr absoluter Favorit auch sind, um Max Verstappen die Krone streitig zu machen. Denn es fehlt jetzt immer noch das muss man sagen, es fehlt jetzt immer noch diese, sie hatten ja den einen Sieg mit Lando Norris, aber es fehlt jetzt noch irgendwie dieser zweite Befreiungsschlag, diese Bestätigung. Und auf die warte ich noch so ein bisschen, weil jetzt sind immer so Kleinigkeiten, kleine Nuancen gewesen, die immer wieder dann auch mal den vielleicht möglichen Sieg verhindert haben. Und ich glaube, da müssen sie noch an sich arbeiten. Und das lässt mich aktuell jetzt noch, man mag mich hinterher dafür auslachen, wenn es doch anders kommt, aber relativ sicher sein, dass Max Verstappen das noch ins Ziel retten wird. Aber ich glaube erstens, es wird kein Spaziergang. Ich glaube fest daran, dass Lando Norris besonders und vielleicht auch ein Oscar Piastri, dem würde ich es genauso gönnen, auch wenn Lando Norris natürlich sich jetzt als der Nummer 1 Fahrer da rauskristallisiert, dieses Jahr noch Siege einfahren werden. Und wie gesagt, also für dieses Jahr bin ich noch dabei, Max Verstappen macht's, aber 2025 habe ich berechtigte Hoffnung, Kevin, dass du eine große orangene Party ausrichten kannst zur Weltmeisterschaft von Lando Norris.
Aber Papaya-Orange. Nicht dieses Holland-Orange. nach links.
Das kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf.
Ach ja. Ach scheiße, jetzt habe ich es drin. Ich gehe mit. Also ich gehe schon mit, muss ich sagen. Weil, und ich saß ja in der Pressekonferenz, vielleicht habt ihr es gesehen.
Ja.
Und da habe ich ja Lando Norris auch danach gefragt, ob er sich zutraut, Weltmeister werden zu können, ob man den Versuch starten kann. Und das, was er gesagt hat, ist natürlich richtig. Der hat jetzt zweimal nicht gewonnen, wo Verstappen dann gewonnen hat. Und das muss natürlich anders sein. Er kann ja nur Weltmeister werden, wenn Verstappen jetzt, und es sind ja, ich glaube, mehr als 50 Punkte Vorsprung, also da brauchst du halt zweimal Nuller schon mal. Das ist schon mal klar, weil sonst geht's ja gar nicht. Und dann muss Norris ja selber auch erst noch gewinnen. Wo ich mitgehe, ist, dass das jetzt richtig gute Vorarbeit sein könnte für die nächste Saison. Ich glaube, dass Lando Norris Weltmeister kann. Das muss ja nicht dieses Jahr sein. Das ist ja die Kernfrage eigentlich. Kann jemand dauerhaft gegen Max Verstappen bestehen? Und ich habe einen Eindruck gewonnen, auch am Wochenende in der Pressekonferenz, vor allem am Sonntag, dass sich in der Chemie zwischen den beiden was dreht. Und das muss man beobachten. Die beiden waren ja immer sehr gut Buddies, aber es gab ja dann den Moment im Rennen. Erstmal, wie hast du eigentlich den Moment gesehen beim Start? Also hat Norris Verstappen rausgedrängt, deiner Meinung nach?
Ich fand es schon hart an der Grenze. Also ich glaube, er hat ihm genug Platz zum Überleben gelassen. Er musste aber aufs Gras ausweichen. Also für mich war das, bin noch nie so ein Auto gefahren. Ich kann ja nur meine äußere Einschätzung dazu hier kundtun. Für mich wirkte das so ein bisschen verzweifelt in dem Moment, weil ich glaube, Norris wollte, und ich glaube, er wusste auch, dass er diese Führung in Kurve 1 eigentlich braucht, um das Rennen zu gewinnen. Und du hast halt gemerkt, dass er es mit allen Mitteln da verteidigen wollte. Das hatte für mich so ein bisschen was wirklich von Max Verstappen 21, so dieses vielleicht dann auch mal über den Punkt rausgehen. Und ich habe das dann auch in der Pressekonferenz gesehen. Max Verstappen hat ihn da ja dann auch zu dem Thema so ein bisschen hops genommen. Jetzt würde mich aber vorab noch interessieren, Kevin, wie hast du es denn wahrgenommen?
Ja, also für mich ist das einfach, dass Max Verstappen mit seiner eigenen Medizin geschlagen worden ist an der Stelle. Und deswegen finde ich das nicht so gravierend. Also ich denke, in Barcelona musst du dich so verteidigen, tatsächlich. Und es hat ihm ja auch nicht geholfen, weil Russell dann vorbeigeschlüpft ist. Und ich denke, dass das ein gutes Zeichen war von Lando Norris tatsächlich, dass er bereit ist, auch ein bisschen das Limit auszuloten im Zweikampf gegen Max Verstappen, weil das brauchst du. Wenn du gegen Max Verstappen bestehen möchtest, und das wird zwangsläufig passieren, wird es dazu kommen, dass du dir immer öfter auf der Strecke nahe kommst. Und wenn du direkt mal zeigst, ich ziehe hier nicht zurück, und wenn es dann knallt, dann knallt's, dann ist das gut. Das ist wirklich, wirklich gut, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich auch, dass diese beiden echt große Rivalen werden könnten. Weil dann hat ja, du hast schon gesagt, Verstappen den Hops genommen, und Norris war schon angepisst davon. Und zwar ehrlich angepisst davon, was Verstappen da gesagt hat, mit von wegen, ich schenke ihm einen Spiegel oder eine Brille oder sowas zum Geburtstag. Was ich auch frech fand, aber okay, das gehört halt dazu, das ist Max Verstappen, da wird dann drüber gelacht, aber ich glaube, bei Norris, da wurde innerlich gar nicht gelacht darüber. Aber es ist ein relativ normaler Startduell-Vorgang, der da gelaufen ist, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, hätte ja auch knallen können, sag ich mal, ne? Also wenn Verstappen das darauf rankommen lässt, aber hat's ja nicht, und am Ende hat Verstappen ja auch gewonnen, deswegen Also ja, war hart, war vielleicht auch ein bisschen über der Grenze, aber ich finde, das ist gut, dass Norris das so gemacht hat. Ja, und dann, um den Punkt von dir auch nochmal aufzugreifen, glaube ich, dass 2025 die Stunde schlagen kann. Das ist genau das, also wenn ich mich daran erinnere, als wir letztes Jahr bei Alpine waren und das Auto vorgestellt haben und ich mit Ottmar Safnauer gesprochen habe, dass 2025 die Saison werden könnte, wo du 3-4 Teams hast, die auf dem Niveau von Red Bull sind, weil sich ja alle annähern. Genau dieses eine Jahr vor der Regeländerung. Und da hat er ja auch gesagt, ja, das stimmt. Also das kann so sein. Und ich finde das gut. Ich finde die Aussicht darauf, dass wir vielleicht nächstes Jahr einen wirklich heftig guten WM-Kampf haben zwischen Norris und Verstappen. Vielleicht mischt er sogar noch ein Ferrari mit. Ja, da kommt ja auch ein gewisser Lewis Hamilton noch hin. So, wie entwickeln die sich weiter? Ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Und da hat dieses Wochenende auch Hoffnung und Mut gemacht. Und ey, Dennis, wer weiß, ne? Vielleicht hat Verstappen ja mal 2 schlechte Tage diese Saison und Norris nutzt das. Dann hast du ruckzuck auch diese Saison noch einen WM-Kampf. Und dann möchte ich das mal sehen, ja, wie klar. Die beiden so miteinander umgehen auf der Strecke. Also ich glaube, da könnten noch die richtig harten Bandagen ausgepackt werden.
Ja, definitiv. Also
ich glaube, es wird zum Bruch kommen. Ich bin mir sicher, es wird auf kurz oder lang zwischen den beiden zum Bruch kommen.
So Rosberg-Hamilton-mäßig, ne? Ja, also wenn es wirklich um die... Ich meine, dann geht es ja um alles. Und dann wirst du ja eine ähnliche Dynamik haben auch vielleicht. Und da war Barcelona und dieser Start vielleicht auch schon so ein Sinnbild. Dann hast du ja eine ähnliche Dynamik, wie du sie damals hattest, Verstappen und Hamilton. Du hast einmal den gesetzten Weltmeister mit Titeln im Gepäck, der routiniert um die WM fährt. Und du hast den jungen Wilden, der alles dafür geben würde, diese erste WM einzufahren, ne? Und das birgt einfach Konfliktpotenzial. Und du hast gerade einen Punkt gesagt. Ich bin, wie gesagt, sehe das einen kleinen Ticken härter als du, was den Vorfall auf der Geraden angeht. Aber Max Verstappen hat es eben damals genauso gemacht. Und deswegen finde ich den Einwurf mit der Medizin von dir absolut berechtigt. Max Verstappen hat mit den gleichen Mitteln seine erste Weltmeisterschaft eingefahren. Und ich glaube auch, dass du vielleicht die Prinzen zu zitieren, ein Schwein sein musst in dieser Welt. Also wenn du Weltmeister werden willst, musst du vielleicht auch mal da den ein oder anderen Mühe über die Grenze gehen. Und das hat Verstappen 21 gemacht. Und das muss vielleicht ein Lando Norris dann auch wirklich machen, wenn es entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr um WM-Kampf geht, weil da wird dir nichts geschenkt. Max Verstappen wird dir freiwillig nicht die Tür öffnen. Da musst du schon die Klinke in die Hand nehmen. Und ich glaube, dass dieser Vorfall auch der erste Schritt zu einem Duell werden kann, was dann vielleicht, wo wir uns ja alle sehnlich nachsehen, dieser Weltmeisterschaftskampf zwischen zwei jungen Fahrern. Wir haben ja so oft über diese Generation gesprochen. Verstappen, Norris, Russell, Leclerc. Wir sehen uns, wir hatten ja damals die Hoffnung, als Verstappen und Leclerc am Anfang der Saison relativ nah beieinander waren, und wir haben es noch nicht gehabt, und ich würde es mir sehr für 2025 wünschen. Und allein diese erste Kurve in Barcelona, wenn drei verschiedene Autos um die Führung kämpfen, das ist genau das, was wir doch alle sehen wollen. Das ist das, was wir uns für 2025 dann vielleicht auch für die komplette Saison wünschen.
Richtig, richtig, richtig. Und auch, dass Mercedes jetzt den Schritt nach vorne gemacht hat, ist ein ganz wichtiges Zeichen. Es ist gut zu sehen, dass Mercedes da langsam aber sicher wirklich wieder in den Bereich kommt, wo man solide und beständig um Podien kämpfen kann. Das kann natürlich an anderen Rennstrecken schon wieder anders aussehen. Aber der Fakt, dass jetzt wir mit Verstappen, Norris und Hamilton von drei verschiedenen Teams jeweils einen auf dem Podium hatten, ist was ganz, ganz Wichtiges und ganz, ganz Positives. Und auch Ferrari wird sich wieder berappeln. Und dahinter ist dann aber tatsächlich schon wieder ein kleines Löchskin. Ja, also Aston Martin hängt in der Luft. Alpine, ich meine, darüber haben wir oft genug gesprochen. Die Racing Bulls bringen ein Update, was es ein bisschen nach hinten bringt. Eigentlich eher Haas, ja, ist eh eine Wundertüte. Trotz allem ist es auf jeden Fall besser als die letzten Jahre. Und dann, ja, gut, dahinter Williams, Sauber. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden. Die sind ja wirklich also fernab von Gut und Böse. Mhm. Deswegen muss man einfach hoffen auch, dass diese drei Teams, sprich Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren habe ich natürlich vergessen. Ja, also vier, logischerweise. Dass die vier sich in die Richtung entwickeln, dass man sagt, ja, Das kann nächstes Jahr richtig, richtig geil werden. Ja, und vielleicht sogar dieses Jahr noch. Und McLaren ist da auf jeden Fall mal einen richtig fetten Schritt gegangen. Und ich habe mir die Rundenzeiten auch immer ganz genau angesehen. Diese Pace von Lando Norris war total beeindruckend, sobald er mal freie Luft hatte. Ja, und hinten raus kannst du natürlich da nicht mehr rankommen. Also das ist halt einfach so. Außer Verstappen hat einen Fehler gemacht oder so. Wir wissen alle nicht, wie viel er den Motor jetzt tatsächlich aufgedreht hat oder ob er dann doch nur verwaltet hat. Aber es ist natürlich einfach in Barcelona, wenn du relativ freie Luft hast. Gut, zweimal musste der Logan Sargeant überrunden. Das ist natürlich eine Aufgabe. Aber ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Aber ich brauche noch eine Antwort von dir. Kann Norris Weltmeister?
Ja, Lando Norris kann Weltmeister.
Sind wir gespannt. Machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Und dann sprechen wir ein bisschen über den Transfermarkt der Formel 1. Denn das war ein sehr, sehr spannendes Thema an diesem Wochenende. Da habe ich viel gehört, habe ich viel mitgenommen. Und mal gucken, ob wir das alles so ein bisschen aufdröseln können und hier gleich besprechen. Bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Spanien in Barcelona. Und wir haben über die Doppelpunkte von Alpine gesprochen, wir haben über den spannenden Kampf vorne gesprochen. Dazwischen die Ferraris ein bisschen in der Luft, Oscar Piastri sucht aktuell nach seiner Form, Sergio Perez ist schwieriges Thema. Aston Martin aus den Punkten rausgerutscht, die Racing Bulls nach hinten durchgereicht worden. Die Sauber eigentlich ein bisschen stärker sogar noch dieses Wochenende. Joe hat da Bottas geschlagen und die Haas haben sich ein bisschen selber im Weg gestanden auch mit den Strafen, die sie eingesammelt haben. Und Long Sargeant einfach viel zu langsam und er ist schon hart. Also er ist wirklich sehr langsam.
Ja, ich weiß, also ich glaube, was anderes kann man da jetzt auch nicht mehr beschönigen.
Ja. Mal gucken, wie lange das gut geht, aber es ist auch trotzdem ein Faktor in Sachen Transfermarkt, weil wir haben ja oft darüber geredet, könnte Kimi Antonelli, dadurch, dass man seitens der FIA eine Neuerung eingerichtet hat, dass man mit 17 bereits unter gewissen Umständen eine Superlizenz bekommen kann, derjenige sein, der vielleicht sogar vor August noch für Logan Sargeant dort im Auto sitzt, damit der für Mercedes getestet werden kann, damit der 2025 neben George Russell in Mercedes fährt. Ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt am Wochenende so vernommen habe, auch in Gesprächen mit wichtigen Leuten in der Formel 1, dass ich mittlerweile glaube, dass das nicht passieren wird. Ich glaube nicht, dass Kimi Antonelli vor seinem 18. Geburtstag in der Formel 1 fahren wird. Ich glaube wirklich, Logan Sargeant bekommt die Saison komplett. Die werden ihn nicht austauschen.
Okay.
Ja, weil, also erstmal glaube ich, dass es allen klar ist, ich meine, Olli Berman und Kimi Antonelli tun sich in der Formel 2 extrem schwer. Und da muss man immer aufpassen, wie man darüber redet auch, als Fan, weil wir hatten dann die Medienrunde mit Oliver Berman am Donnerstag in der Haas Hospitality und der hat mal erklärt, dass das Formel 2 Auto komplett unnatürlich für ihn ist. Während er es als komplett natürlich erachtet, in Formel 1 einzusteigen, weil das eher der Fahrweise des Formel 3 Autos entspricht. Und da war er ja richtig gut. Und wenn ein junger Fahrer sowas sagt, dann muss man da schon hellhörig werden. Also die Formel 2 mit der technischen Neuerung, die sie eingebracht haben, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine Lotterie geworden, wer dort gut ist und wer dort stabil fährt. Ich meine, nichts gegen Paul Aron, ja, aber es gibt ja Gründe, warum Mercedes Paul Aron nicht genommen hat weiter. Und Prema versteht das Auto einfach nicht. Man kann sogar darüber diskutieren, hat man vielleicht die Regeländerung so ein bisschen gemacht, um Prema zu entkräften, ja, weil die ja dann doch des Öfteren die dominanten Fahrer gestellt haben. Mag sein. Aber wenn ein junger Fahrer sagt, wenn ich in ein Formel-2-Auto einsteige, dann muss ich mich einfach viel zu sehr umorientieren und umlegen. Und im Formel-1-Auto hat Berman ja gezeigt, dass er es kann. Und das Gleiche gilt bei Antonelli. Also da wissen wir es zwar noch nicht so wirklich, weil er noch keine Testeinsätze bzw. freie Trainings hatte. Aber bei den Testfahrten soll er eigentlich ganz gut unterwegs sein. Und das ist ja das Wichtigste für Mercedes eigentlich, dass der im Formel-1-Auto beständig ist, dass er gute Zeiten liefert und gutes Feedback gibt. Und da hören wir auch sehr, sehr viel lobende Worte in Richtung Kimi Antonelli. Und natürlich ist es ja auch so, dass er nicht den nächsten Max Verstappen in Anführungsstrichen ziehen lassen will, Toto Wolff, ne? Weil der Stachel steckt, glaube ich, noch ein bisschen, dass er, also jetzt im Nachhinein, dass er Verstappen damals nicht bekommen hat. Ja, aber vielleicht kriegt er ihn noch in Zukunft.
Ja, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hättest, so wie ich den Transfermarkt einschätze, da war ich eigentlich relativ klar und es hat sich jetzt alles geändert. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, die Namen, von denen man sich ja eigentlich sicher ist, dass sie aus der Formel 2 in die Formel 1 aufsteigen, haben ihre Probleme in der Formel 2. Und ja, es ist eben so, dass die haben da ein komplett neues Auto hingestellt. Der Primus Prema, der zeigt dann eigentlich auch relativ offensichtlich, dass es nicht mehr so einfach ist, mit diesem Auto zu arbeiten oder beziehungsweise das Auto sofort zu verstehen, wie es vorher war, weil die ja plötzlich komplett hinterherhängen. Und das macht es natürlich auch schwer, auch durch die Reverse-Grid-Geschichte ist es natürlich sowieso auch immer nicht ganz so einfach, aus den Ergebnistabellen wirklich abzulesen, wer ist der Stärkste. Und ja, mich wundert es jetzt zu hören, dass Logan Sargeant vielleicht wirklich die Saison kriegt, weil da war ich eigentlich echt fertig mit, ne? Also da bin ich davon ausgegangen, dass da schon die Tinte trocken ist unter der Besiegelung, dass Logan Sargeant nicht zu Ende fährt. Weil ich glaube, er hat in Spanien und bei aller Sympathie, die ich für ihn als Typen habe und auch wirklich ein paar Mal die Saison, wenn es unglücklich lief, ich erinnere da besonders an Miami, echt mit ihm gelitten habe. Aber er hängt einfach so weit hinterher, dass man da, glaube ich, auch nicht mehr viel schönreden kann. Und ich glaube, so einen frischen Wind kann Williams vielleicht auch gut gebrauchen. Die Frage ist auch natürlich, wie vorsichtig muss man auch mit einem Kimi Antonelli sein, ne? Also ihn jetzt den Druck ihm zu geben, als nach Max Verstappen als erster unter 18-Jähriger wieder in der Formel 1 zu fahren, man könnte dann ja sagen, diese Änderung im Regelwerk ist bewusst für ihn gestellt worden. Das erhöht natürlich auch ein bisschen den Druck. Und von daher, ja, frage ich mich wirklich, ob es Sinn machen würde oder ob es vielleicht dann doch das Gnadenbrot für Logan Sargeant doch vielleicht in dem Sinne Sinn macht, dass man Antonelli wirklich noch Zeit geben kann und vielleicht erstmal mit freien Trainingseinsätzen bestücken kann. Weil man müsste ja sagen, wenn jetzt die Theorie, die ja so ein bisschen herumgeisterte, eingetreten wäre, dann wäre er ja Formel-1-Debütant gewesen, ohne jemals ein freies Training zu fahren.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Hausnummer, ne?
Ja, absolut. Dieses Thema mit der Superlizenz. Da kommen wir zum nächsten Team. Red Bull. Arvid Lidblad. Das ist der Name, den wir uns merken müssen. Das ist er. Denn Der Junge ist 16. Das bedeutet, du brauchst auf jeden Fall, wenn du den relativ früh reinholen möchtest, nämlich vielleicht sogar im nächsten Jahr, also nicht in einem vollwertigen Cockpit, also nicht falsch verstehen. Arvid Lindblad wird jetzt nicht nächstes Jahr plötzlich bei den Racing Bulls fahren. Aber dadurch, dass er so beeindruckende Leistungen bringt und man bei Red Bull gemerkt hat, oha, das könnte er sein. Das könnte so eine Person sein, auf die könnte man setzen. Also wir haben es auch berichtet bei motorsporttotal.com, das ist so. Ich glaube, ich kann sagen aus dem, was ich besprochen habe im Fahrerlager, dass Red Bull das Team war, was das beantragt hat für Arvid Lindblad. Ja, weil wenn man drüber nachdenkt, macht das ja auch Sinn. Also warum sollte man für Antonelli jetzt diese Sondergenehmigung einholt, dann kann man ihn ja viel früher schon jetzt da reinsetzen, theoretisch, wenn Williams bereit wäre, das zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob Williams bereit ist, das zu tun. So, und dann kannst du ja weiterdenken. Dann muss es ja noch einen anderen geben. Und wenn du jetzt einen 16-Jährigen hast, der jetzt 16 ist, der auf jeden Fall noch ein Jährchen extra 17 ist, logischerweise, weil so läuft das halt im Leben, dann macht das ja schon Sinn. Und ja, man ist super zufrieden mit Arvid Lindblad, findet die Leistung, die er zeigt, wirklich, wirklich beeindruckend und auch den Speed, die Konstanz und all das hat ihn wohl sehr auf den Radar geholt und ich glaube tatsächlich, ja, man hält viel von Isa Katscha und auch von Ayumi Iwasa, aber ich glaube, der Man of the Future ist aktuell Arvid Lindblad.
Dann hat Red Bull das aber wirklich clever gemacht, ne? Sich da nichts anmerken lassen, das ganze Mediengerummel schön auf Mercedes geschoben und im Hintergrund die Weichen gestellt fürs nächste Talent.
Ja.
Sehr gut. Und er hat übrigens auch, das muss ich kurz erwähnen, am Wochenende bei mir, ich habe dann auch Formel 3, Formel 2 geguckt und ein sehr großes Kompliment von meinem Sohn bekommen, der nämlich immer gerufen hat, guck mal Max Verstappen, Max Verstappen. Weil er nicht verstanden hat, dass da nicht die Formel 1 läuft. Und ja, aber er ist wirklich sehr souverän gefahren und ich habe es bis jetzt gerade eben, muss ich ehrlich zugeben, nicht auf dem Schirm gehabt, dass er der Grund sein könnte, aber es macht Sinn und wer ist auch eine spannende Personalie und ich glaube, und ich will jetzt nicht wieder zu sehr auf Perez rumhacken, aber ich glaube, wir sehen uns doch alle nach einem wirklich neuen Red Bull-Talent, oder?
Ja, ich denke, das ist so, weil weder Tsunoda noch Ricciardo werden zu Red Bull wechseln. Das ist auch klar geworden am Wochenende in Gesprächen. Für Daniel Ricciardo könnte es sogar vorbei sein am Ende der Saison, weil er einfach nicht jünger wird. Das ist,
auch so ist es im Leben.
Auch so ist es im Leben. Er ist nicht Benjamin Button. Er wird nicht jünger. Red Bull sieht die Racing Bulls tatsächlich als Nachwuchsteam. Kritisch beäugt kann man natürlich sagen, ja, aber warum ist Yuki Tsunoda noch da? Der geht in sein fünftes Formel-1-Jahr nächstes Jahr. Der ist immer noch jung. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Der ist auch noch jung für einen Formel-1-Fahrer. Aber der hat 5 Jahre Zeit gehabt. So viel Zeit hat, glaube ich, bei Red Bull im Junior-Team noch keiner bekommen. Aber da wissen wir natürlich, woran es liegt. Ja, da gibt es einen Motor im Heck, der ist japanisch. Und ich denke, unter normalen Umständen, ich meine, Tsunoda hat jetzt dieses Jahr wirklich mal, also der ist jetzt wirklich auf einem Niveau, wo man sagt, okay, ja, das ist schon gut, das ist schon angemessen. Aber ich denke, so Honda, die hilft ihm. Und Daniel Ricciardo, da hilft ihm das leider nicht, weil der Vertrag läuft aus. Also es ist so, dass der Vertrag entweder verlängert werden muss oder eben nicht. Und Liam Lawson, das ist ja verbrieft, hat eine Klausel im Vertrag, die besagt, dass er gehen kann, wenn sie ihm kein Cockpit geben können. So, und da ist jetzt die Frage, möchte man Liam Lawson dieses Cockpit geben, um ihn nicht gehen zu lassen? Weil die Chance für Daniel Ricciardo ist tatsächlich, man lässt ihn doch nochmal ein Jahr drin sitzen, schaut, wie sich Arvid Lindblad dann in der Formel 2 entwickelt, um ihn dann rauszuholen für 2026. Oder aber man möchte Lawson nicht abgeben und setzt Lawson in den Racing Bulls. Für Lawson ist es wiederum eine sehr komfortable Situation, weil was sich ja jetzt aufgetan hat, ist ja diese Sainz-Nummer, wo Alpine mitmischt. Das öffnet Lawson vielleicht eine Tür bei einem anderen Team. Da gab es ja auch jetzt ein kryptisches Twitter-Posting von irgend so einem, der dann die neuseeländische Flagge und die deutsche Flagge nebeneinander gesetzt hat. Damit spricht er natürlich auf Audi an. Und ja, Lawson ist bei Audi ein Thema, aber bei Audi ist halt auch neben Carlos Sainz ein Pierre Gasly, ein Esteban Ocon ein Thema. Also da sind viele Fahrer gerade Thema bei diesem Team. Und bevor Daniel Ricciardo nicht eine Vertragsverlängerung bekannt gibt, beziehungsweise das Team eine Vertragsverlängerung bekannt gibt, wird mit Liam Lawson noch erstmal nichts passieren. Ist zumindest mein Eindruck, auch aus dem, was ich gehört habe dort im Fahrerlager und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Und bei Daniel Ricciardo ist halt wirklich der Zahn der Zeit und auch der Performance der entscheidende Punkt. Er hat noch Chancen, eine Verlängerung zu bekommen, glaube ich. Aber die Chancen minimieren sich eigentlich von Wochenende zu Wochenende.
Ja, sagen wir mal so, er bringt sich ja auch nicht wirklich ins Scheinwerferlicht. Ne? Also das sind ja Performance. Ich meine, jetzt hat er Tsunoda in Anführungszeichen geschlagen am Wochenende, aber ist halt auch weit weg von den Punkten gewesen, wo man ja eigentlich immer von ausgegangen ist, dass der Racing Bulls eigentlich dann doch der erste Ansprechpartner ist, wenn es um abzustaubende Punkte geht. Und es ist nicht wirklich viel. Also dieser Zauber, der ihm ja immer irgendwie so ein bisschen begleitet hat, der scheint langsam aber sicher wirklich zu verfliegen. Und ich sehe halt von außen als Zuschauer keinerlei Argumente, warum man mit einem Liam Lawson, der sich ja wirklich gut gezeigt hat bei seinen Einsätzen, als er Ricciardo ersetzt hat, verletzungsbedingt, warum man ihm die Tür zuschlagen sollte, um den Daniel Ricciardo noch zu behalten. Also wenn er jetzt plötzlich den Racing Bulls überperformen würde und regelmäßig in die Punkte setzen würde, dann würde ich sagen, klar, der hat immer noch das Talent und dann musst du den auch behalten. Aber es ist nichts da. Also ich sagen wir mal so, auch wenn es böse klingt und soll sicher nicht abwertend sein, aber das, was Daniel Ricciardo diese Saison an Ergebnissen eingefahren hat, das traue ich einem Liam Lawson auch zu. Und warum solltest du dann so ein Talent, und ich meine, Liam Lawson hat in jeder Rennserie, wo er gefahren ist, wirklich mich persönlich echt immer beeindruckt, ne? Und warum solltest du den jetzt verhungern lassen und vielleicht zu einem anderen Team abgeben, wenn du die Möglichkeit, also um Daniel Ricciardo zu behalten, das macht ja wenig Sinn. Und wenn wir dann jetzt mal weiterspinnen, wäre ja irgendwann so eine Konstellation, Lindblad und Lawson, wäre ja schon eine, die zukunftsweisend ist und dann vielleicht auch, außer der Transfermarkt, du hast gerade eben auch so ein bisschen mal in einem Nebensatz fallen lassen, außer natürlich der Transfermarkt überschlägt sich, weil Max Verstappen wirklich den Wechsel machen würde, aber so. Dann hast du wirklich die Möglichkeit, vielleicht mal wirklich einen Nachfolger langsam für Max Verstappen auch heranzuziehen, der dann im Hauptteam, im Red Bull Team auch ihm mal so ein bisschen den Stuhl heiß machen kann, weil das macht ein Sergio Perez ja gar nicht.
Also aktuell deutet wenig darauf hin, dass es tatsächlich passiert, dass Max Verstappen zu Mercedes geht. Es hängt immer so ein bisschen in der Luft, dass es passieren kann. Aber wir sollten eher nicht davon ausgehen, dass es für 2025 passiert. Das heißt nicht, dass es in Zukunft nicht passieren könnte. Aber für 2025 würde ich eher sagen, er bleibt bei Red Bull, wenn er Weltmeister wird, logischerweise. Und Kimi Antonelli bekommt die Chance bei Mercedes. Ich denke, dass man bei Mercedes den Schritt gehen wird und ihm das ermöglicht, dort zu fahren und diesen mutigen Schritt macht. Ja, und du hast schon gesagt, Lawson und Lindblad dann vielleicht bei Racing Bulls. Ja, oder aber, wie gesagt, Ricciardo bekommt den Vertrag. Ist nicht ausgeschlossen, ist eher unwahrscheinlich, aber ist nicht ausgeschlossen. Und dann geht halt Lawson rüber zu Audi oder zu Williams. Also der hat schon auch einen Markt, weil, und das geht ja auch nur, wenn Carlos Sainz bei beiden absagt. Denn die balgen sich ja eigentlich um ihn gerade. Und dann kommt halt Flavio Briatore dazu. Und da ist wohl tatsächlich jetzt Bewegung ins Spiel gekommen. Denn Sainz hat sich ja noch nicht entschieden. Das hat er nochmal wiederholt. Hat sich noch nicht entschieden. Und deswegen ist es wohl so, dass er durchaus eine Chance hat, jetzt noch bei Alpine unterzukommen. Und das wäre natürlich der absolute Hammer. Das würde alles nochmal über den Haufen werfen. Die Pläne von Audi, die Pläne von Williams. Aber es macht schon Sinn, bei Alpine darüber nachzudenken, Carlos Sainz zurückzuholen. Und auch Flavio Briatore hat großes Interesse daran. Mit Carlos Sainz Senior haben wir schon gesprochen. Oder beziehungsweise er hat mit Carlos Sainz Senior gesprochen, dass wir das gesehen haben. Und das macht Carlos Sainz noch einmal mehr zum Königsmacher, weil ab dann, glaube ich, wird es richtig schnell gehen mit allen Verträgen, die noch so offen sind. Aber Sainz bei Alpine ist wirklich eine veritable Option.
Auf jeden Fall wird es spannend zu beobachten, weil du sagst es gerade, ne? Danach werden die Dominosteine fallen, aber vermutlich erst danach.
Richtig, vermutlich erst danach und auch was das zweite Cockpit angeht bei Alpine, ja, also am 3. Juli haben Jack Doohan und Mick Schumacher einen Head-to-Head-Test in einem Alpine aus dem Jahr 2022. Mal sehen, ob das wirklich eine Art Shootout ist oder ob das einfach nur eine Möglichkeit ist, beide einfach mal zu sehen, weil ich glaube nicht, dass beide wirklich die A-Option auf dieses zweite Cockpit sind. Ich denke, das ist weiter Pierre Gasly. Und den Eindruck, den ich gewinnen konnte am Wochenende, ist eher, dass Pierre Gasly bleiben wird, weil dieses Team schon ihm jetzt in Anführungsstrichen gehört. Jetzt diese Briatore-Nummer und Sainz, man weiß es nicht genau. Ich kann es auch nicht einschätzen, wie die beiden so harmonieren werden, ob das funktioniert. Das wird besser funktionieren als mit Esteban Ocon, ich denke, das ist klar. Aber ich glaube, Gasly tendiert eigentlich eher dazu, aktuell zu bleiben. Allerdings, wenn jetzt bei Sauber Audi was frei werden würde. Williams weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn Andreas Seidel anruft, würde er zumindest mal überlegen, ob er nicht vielleicht doch zu Audi geht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich irgendwo doch, auch wenn Sauber natürlich momentan wirklich nicht von sich reden macht, aber ich glaube, das ist schon ein sehr verführerischer Anruf, wenn Andi Seidel da anruft und dich für so ein Werksprogramm da verpflichten will. Und das wird ja definitiv im Gegensatz vielleicht zu Alpine dann wirklich ein richtiges Werksprogramm. Und ja, was mir direkt aufgefallen ist, dass Flavio Briatore ja sehr, sehr schnell davon geredet hat, wen er neben Pierre Gasly setzen möchte. Von daher hoffe ich, dass Alpine es da schafft, Nägel mit Köpfen zu machen, weil ich glaube wirklich, dass Pierre Gasly der Mann sein kann, der Alpine auch wieder so ein bisschen nach vorne bringt. Er zeigt momentan wirklich für das, was das Auto kann, eine super Leistung. Ich glaube auch, zumindest in der Außenwahrnehmung, dass er vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender war, weil eben er dann immer das Gefühl hatte, Esteban Ocon spielt vielleicht die größere Geige. Und er wirkt jetzt auf mich seit der Ocon-Bekanntgabe, dass er nicht bleibt, auch ein bisschen befreiter. Und ich fände, wenn wir jetzt mal das spinnen, dass du Gasly Sainz, das wäre fahrerisch auf jeden Fall stark.
Ich würde auch das Fahrerduo Gasly, also Sainz, Ricciardo zum Beispiel nicht ausschließen.
Okay, ja.
Also das Feld ist offen. Also es hängt auch immer davon ab, was Red Bull jetzt vorhat mit Ricciardo, ob Ricciardo da sich irgendwie einen Markt kreieren kann nochmal. Und da würde ich dann Alpine als die wahrscheinlichste Option sehen, weil er irgendwo hingehen sollte, wo er das Team auch schon kennt, weil nochmal was ganz Neues probieren ist natürlich auch gefährlich. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann haben wir ja noch Haas. Da ist Oliver Bearman. Also ich glaube, das ist, also da war ich auch in der Medienrunde, wie gesagt, und so ein richtig gutes Pokerface hat der junge Mann ja nicht. Ja, also der hat da schon sehr oft sehr verräterisch gegrinst. Da geht es, glaube ich, nur noch um den Termin der Bekanntgabe. Und das wird Silverstone sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass man da ihm bekannt geben wird für Haas 2025. Magnussen, glaube ich, ist raus. Also Komatsu, wenn man ihm zugehört hat, da geht es halt sehr viel um Esteban Ocon. Also der möchte Esteban Ocon haben. Und ich glaube, dass Esteban Ocon auch dahin gehen wird, weil Esteban Ocon braucht jetzt ein Team, was auf ihn setzt, was ihm vertraut, was ihn will. Das hat er auch in seiner Medienrunde auf meine Frage hin geantwortet, dass ich habe halt gefragt, wonach suchst du jetzt? Also was ist jetzt, was wünschst du dir? Und genau das hat er gesagt, Vertrauen, ein Ziel. Und ich glaube, dass es ja auch opportun ist, sich mit einem Rookie da reinzusetzen. Weil den hast du im Zweifel erstmal unter Kontrolle. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Bearman Ocon dann 2025 bei Haas fahren werden. Weil Williams möchte ihn nicht. Also da sieht man kritisch, dass er eben dann doch innerhalb eines Teams auch für sehr viel Ärger sorgt. Und Komatsu ist das egal. Der sieht halt, der ist schnell, der ist gut, der ist verlässlich und würde ihn deswegen auf jeden Fall gerne haben wollen. Und was ein Vorteil ist, wenn Oliver Bearman natürlich kommt, er ist ja im Ferrari Junior Kader, die übernehmen quasi sein Gehalt. Das heißt, es ist mehr Geld frei für einen zweiten Fahrer, den man so ein bisschen mehr pampern kann und locken kann. Mit ein bisschen mehr Geld, was ja sonst anders wäre, wenn das Fahrerbudget schon oder auch, und Bearman ist natürlich nicht teuer, ja. Aber trotzdem kann man dem anderen dann nochmal so ein paar Dollar mehr zuschieben.
Ja. Das, also ich glaube auch, Ocon Haas würde ich jetzt von der Draufsicht auch wirklich sehen. Wie gesagt, ich wünsche auch Esteban Ocon wirklich, dass er da vielleicht dann auch so ein bisschen seinen Frieden findet mit dem Teamkollegen und mit sich auch und dann vielleicht auch Freitag auffahren kann und dann auch ohne, dass er ständig diese Kritik einstecken muss. Weil ich glaube, er ist wirklich ein super, super schneller Fahrer und das, was ich aus deinen Erzählungen her weiß, du hast ihn ja kennenlernen dürfen, auch ein wirklich netter Kerl und genau sowas braucht er jetzt, glaube ich. Ein Team, was ihn als klare Nummer 1 sieht, weil das war er nie. Er war nie die Nummer 1 in einem Team. Selbst, also natürlich mit Alonso damals nicht und auch als Pierre Gasly kam, war es immer dieses 50-50-Ding. Und ich glaube, das ist das, wonach er sich sehnt, wirklich auch diesen Respekt und diese Wertschätzung zu bekommen, der Top-Fahrer des Teams zu sein. Und in dieser Konstellation hätte er das dann auch endlich. Und das gönne ich ihm auch vom Herzen.
So, und dann bleibt noch Williams, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder haben wir noch ein Team vergessen, wo was frei ist? Aston Martin, also da wird Lance Stroll weitermachen. Also das ist ziemlich klar. Ja. Williams ist interessant, weil Williams ist so ein bisschen, könnte so ein bisschen, ja, hinten überfallen, wenn Sainz jetzt nicht dahin kommt. Also ich glaube, da hat man schon Hoffnung drauf gesetzt, dass der kommen würde. Ich glaube auch, dass Sainz Williams bevorzugt im Vergleich zu Audi. Ich meine, klar, Audi haben wir noch, aber da haben wir ja gerade schon gesagt, wer die Kandidaten sind, sollte Sainz nicht kommen. Und bei Williams ist es so, dass sie Sainz mehr Flexibilität bieten würden. Das haben wir vernommen, dass sie bereit wären zu sagen, okay, anders als Audi, die suchen was Langfristiges, die wollen ein Commitment, die wollen natürlich, dass er, sagen wir mal, mindestens 3 Jahre unterschreibt, während man bei Williams durchaus bereit wäre, Sainz entgegenzukommen. Auch finanziell soll man wohl matchen, also das, was Audi bietet, das bietet man auch bei Williams, und was man dann extra bietet, ist halt so ein weicher Standortfaktor, wie zum Beispiel, dass Sainz wechseln kann, zwar relativ schnell, wenn ein Top-Team klingelt, weil das hat Sainz immer noch im Kopf, dass er da gerne hin möchte, und deswegen wäre das eine Option. Und wenn Sainz nicht kommt, dann hat Williams natürlich auch die Möglichkeit, auf den Pierre Gasly zuzugreifen, muss man sagen. Wenn man da anfragt, man hätte natürlich auch die Möglichkeit, Liam Lawson vielleicht zu bekommen, sollte Danny Ricciardo bei den Racing Bulls bleiben, aber ich glaube fast, dass dann Valtteri Bottas die besten Karten hat, neben Alexander Albon im Williams zu fahren. Also Logan Sargeant ist raus, ich denke, das ist offensichtlich, und da muss man auch gar nicht mehr groß drum herum reden, der wird nach der Saison keinen Cockpit mehr haben in der Formel 1. Aber dieser zweite Platz, und Bottas ist sehr, sehr zuversichtlich, dass er unterkommt, könnte ich mir vorstellen, dass, je nachdem, ne, ja, ist dann Williams vielleicht sogar die beste Option. Weil ich glaube, das Fahrerduo Albon-Bottas könnte sehr, sehr gut harmonieren, das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Und Bottas ist ja jetzt kein schlechter Fahrer. Ja, der ist halt jetzt, seitdem er bei Mercedes weg ist, vielleicht wirklich gehobener Durchschnitt, aber das ist immer noch gut genug, um gute Ergebnisse einzufahren, mit einem Auto, was sich auch stetig weiterentwickelt. Also da würde ich dann, wenn Sainz absagt, sagen, ja, Bottas könnte es werden.
War tatsächlich auch meine erste Intention. Ich wollte nämlich sagen, der Valtteri Bottas hofft wahrscheinlich ganz doll darauf, dass Williams eben nicht Carlos Sainz bekommt. Weil wenn ich das Ganze so durchgehe, sehe ich für ihn da auch nicht mehr viele Optionen, obwohl er sich ja laut seiner Aussage sehr sicher war, dass er nächstes Jahr auch in der Formel 1 fährt und dass er da einen Platz kriegt. Ja, Williams, wie gesagt, ich war verwundert, dass halt solche Namen wie Carlos Sainz dort gehandelt wurden, und eine Zeit lang war es ja dem Vernehmen nach ja auch mal sehr nah, dass Carlos Sainz bei Williams unterkommt, weil eben die Leistung ja doch wirklich nicht gut ist, ne? Und ja, die Frage ist, also wie gesagt, Logan Sargeant, da denke ich, machen wir jetzt keine großartige News auf, dass er wahrscheinlich das Cockpit nicht weiterhaben wird. Und aber auch da, also auch alles, was wir jetzt besprochen haben, ne, es steht und fällt einfach erstmal mit dem ersten Stein, der umfallen muss, und der wird Carlos Sainz sein. Und dann gibt es ja so viele Variablen auch, also das wird wirklich dafür, dass wir letzte Saison wirklich so ziemlich keine Silly Season hatten, wird das, glaube ich, richtig spannend. Und ich freue mich schon, wenn dann bei Twitter die Nachrichten aufpoppen, wer wo gerade jetzt den Vertrag unterschrieben hat. Das wird wirklich spannend. Also Valtteri Bottas, Williams könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, zurück in die alte Heimat, den Kreis schließen vielleicht auch, weil ich glaube, dass der nächste Vertrag für ihn echt der letzte sein könnte. Was ich, wie gesagt, wo ich mich jetzt auch, wo du ihn einmal als eventuell bleiben da und einmal auch bei Alpine so ein bisschen einsortiert hast, wo ich persönlich, jetzt meine Meinung ganz klar, echt gar keine Zukunft mehr sehe, wäre Daniel Ricciardo. Den sehe ich irgendwie von meinem geistigen Auge nicht mehr unterkommen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich ihn bei Alpine nochmal sehen würde. Anfang der Saison und Ende letzten Jahres habe ich das tatsächlich auch mir selber mal gewünscht, weil ich dachte, das wäre eine gute Option. Aber mittlerweile, das ist ja für mich dann doch so ein bisschen bisschen raus aus der Geschichte. Also es wird sehr spannend.
Ja, und Ricciardo ist halt so eine interessante Person, ne? Weil er bringt ja schon was mit, auch einen Marktwert mit und auch ein Marketing-Value. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Die Netflix-Nummer ist natürlich auch, spielt auch in ihm in die Karten. Ist ja definitiv einer der der beliebtesten Charaktere dort für die Fans, die halt viel Netflix konsumieren. Also ich würde Williams nicht ausschließen, ne? Dass die da auch nochmal sich bewegen in Ricardos Richtung, aber dafür muss natürlich erstmal Ricardo Sicherheit haben, selber Sicherheit haben. Aber ja, im Zweifel, das habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen, also deutlich gesagt, also im Zweifel will Ricardo keine Zukunft in der Formel 1 haben. Ist ja ganz egal, wie gut er ist halt nicht der Jüngste. Und er ist auch jetzt, ist auch nicht günstig, das kommt auch noch dazu. Also es sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen, deswegen, ja, ist definitiv einer, der hinten überfallen könnte, genauso wie Magnussen, dass die keine Zukunft in der Formel 1 haben. Aber echt viel gehört am Wochenende und viel gesprochen. Und das ist der Vorteil, wenn du vor Ort bist, ne, dass du das dann halt machen kannst und die verschiedenen Medienrunden besucht und einfach einen Eindruck gewonnen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Aber ich glaube, klar ist, alles geht in Bewegung, wenn Carlos Sainz sich entscheidet, was er nächstes Jahr macht. Das war ein
Nee, ich wollte nur einsprechen, also ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr spannend, besonders die Folgen, nachdem du an der Strecke warst, weil ich glaube auch, dass man da viele Eindrücke und Sachen aufschnappt und macht mir dann auch sehr Spaß, das mit dir dann besprechen zu dürfen, also das muss ich mal loswerden.
Ja, vielen Dank. Ja, das war's mit dem Transfermarkt-Update, ja, das Transfer-Update. aber ich bin nicht Plättigol. ja, bin gespannt. Vielleicht wird auch schon vor Österreich was passieren. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass die Alpine-Nummer das jetzt alles noch ein bisschen verzögert mit Sainz. Ich glaube, wäre das jetzt nicht noch dazugekommen, dann hätte man vielleicht vor Österreich eine Bekanntgabe gehabt. Aber ich glaube, so müssen wir noch ein bisschen warten. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den großen Preis von Österreich. Ein Sprintwochenende in der Formel 1 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sicherheit steht immer an oberster Stelle. Im Rennsport wie im Straßenverkehr. Egal ob Halo, Hans oder moderne Helme, Formel-1-Fahrer sind immer bestens geschützt, wenn sie in ihre Boliden steigen. Für den maximalen Wettkampf gegen Zeit und Gegner gehen sie bis an die Grenzen auf den Rennstrecken dieser Welt. Im Straßenverkehr sollst du niemals an diese Grenzen gehen müssen, denn da kommt es auf Sicherheit und nicht auf Millisekunden an. Sollte doch mal was passieren, hält dir die Allianz den Rücken frei. Mit der Allianz Kfz-Versicherung startest du jeden Tag aus der Pole Position mit einer perfekt koordinierten Boxencrew und das bereits ab 89 Euro im Jahr. Self-Service ist dein Ding? Du möchtest alles rund um die Kfz-Versicherung bequem und unkompliziert online erledigen? Kein Problem. Mit den preiswerten und leistungsstarken Produkten Direct und Direct Plus bietet dir die Allianz ein komfortables Online-Portal, welches 24/7 zur Verfügung steht. Du erledigst alles online, vom Vertragsabschluss bis zur Schadensmeldung. Wenn dir die persönliche Betreuung wichtig ist und du gerne eine Ansprechperson in deiner Nähe bei Fragen zu deinem Vertrag oder auch im Schadensfall haben willst, dann bietet dir die Allianz mit den Produkten Komfort und Premium ein rundum sorglos Paket in Sachen Service und Leistung. Hier kannst du entscheiden, ob du lieber persönlich oder digital beraten wirst. Wenn mal etwas schief geht oder du Hilfe benötigst, ist die Allianz auf jeden Fall persönlich für dich da. Du merkst, die Allianz bietet dir mit den Expertinnen und Experten größtmögliche Sicherheit und Flexibilität. Jetzt liegt's an dir. Das Gefühl, immer gut zu fahren, klingt gut? Dann informiere dich jetzt unter allianz.de/kfz und lass dich persönlich in der Nähe beraten. Allianz. Da für dein Leben und für jeden Kilometer, den du zurücklegst.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Österreich steht an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Und natürlich, in Österreich wird gesprintet. Ja, wir haben einen High Noon Sprint am Samstag um 12 Uhr. Über Sinn und Unsinn von Sprintwochenenden haben wir jetzt oft genug gesprochen. Ich finde tatsächlich, dass Sprints zumindest auf diesen Strecken Sinn machen, weil erstens kurz, zweitens sehr intensiv und drittens tatsächlich mit der Wettervorhersage, die sehr unbeständiges, gewittriges Wetter vorhersagt, könnte das ein sehr, sehr, sehr interessantes Wochenende werden.
Ja, ich wünsche mir sehr, dass der Sprint mal wieder Mehrwert bietet, weil so ehrlich muss man, glaube ich, sein, die letzten haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, obwohl ich eigentlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, immer relativ positiv gestimmt war, was den Sprint angeht. Österreich ist eine Strecke, die mir persönlich sehr gefällt, die ich sehr gerne mag und wo ich glaube, dass wir da vielleicht wirklich und wenn das Wetter uns vielleicht, also seit Kanada bin ich ja doch wieder so ein bisschen positiver gestimmt, da wenn eine Regenwolke angesagt ist. Vor Kanada habe ich mal gedacht, nein, ich will Formel 1 gucken, mach den Regen weg, aber das hat da doch noch Würze gebracht und von daher versuche ich wirklich da neutral ranzugehen und dem Sprint seine Chance zu geben.
Ja, und eben mit dem Wissen, dass das Wetter jetzt nicht so beständig ist wie jetzt in Spanien zum Beispiel auch, wirft das natürlich auch die Planung der Teams so ein bisschen um. Du willst natürlich jetzt nicht super krasses Risiko gehen, aber andererseits sind das trotzdem wichtige Punkte, gerade für die Teams, die so nach ihrer Form streben. Also Aston Martin, auch die Racing Bulls, Haas, die wollen natürlich davon profitieren. Ganz vorne, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen, ist Red Bull der Top-Favorit. Das ist die Red Bull-Strecke. Obwohl, das hat Lando Norris ja auch gesagt, er sich da sehr, sehr wohl fühlt, hat sein erstes Podium dort einfahren können, inklusive Zack Attack und der angebrochenen Rippe oder was das war. Trotzdem, glaube ich, ist an Red Bull oder an Max Verstappen, sag ich mal. Ja, also Sergio Perez wird wahrscheinlich wieder seine Problemchen haben. Das ist jetzt halt drin. Ist Red Bull das Team, was es zu schlagen gilt? In Österreich noch viel mehr als woanders. Also in Silverstone, glaube ich, könnte es schon wieder anders aussehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der McLaren eher im Vorteil ist. Aber irgendwie ist Österreich halt so schon deutlich Red Bull-Territorium, nicht nur aufgrund des Streckennamens, sondern auch einfach der Streckencharakteristik. Das passt einfach und ja, für mich Max Verstappen der Top-Favorit am Wochenende.
Da würde ich dir gerne widersprechen, kann ich aber nicht, weil ich sehe es ehrlicherweise genauso. Also mit Blick auf die letzten Jahre hat Red Bull da immer gut funktioniert und Max Verstappen hat halt derzeit, auch wenn der Red Bull wahrscheinlich doch schon vom McLaren eingeholt oder überholt wurde, irgendwie immer noch die Rennintelligenz, um da Siege einzufahren. Ich glaube aber, dass es nicht so leicht wird wie in den letzten Jahren für ihn. Dass besonders sehe ich da McLaren und Lando Norris. Du hast es eben gesagt, Lando Norris hat auf der Strecke auch schon immer sehr gute Ergebnisse abgeliefert und auch schon Podien eingefahren. Weil ich eben glaube, dass Sergio Perez ja nicht wirklich eine Rolle spielen wird. Und dann ist Max Verstappen im Zweifel alleine. Und das ist übrigens noch so ein Punkt, auf den ich sehr gespannt bin. Wie wird sich diese Dynamik entwickeln, wenn Max Verstappen jetzt irgendwann mal in die Problematik kommt, dass er gegen ein anderes Team in Gänze fahren muss, was ihn halt dann vielleicht auch austaktieren kann? Das wird dann natürlich wesentlich schwerer für ihn. Und ich glaube aber auch, Red Bull wird erstmal noch relativ gut in Österreich da vorne wegfahren mit Max Verstappen. Würde aber auch nicht ausschließen, dass wir da vielleicht eine Überraschung erleben. Ich meine, wir haben jetzt auch die Mercedes, die auch irgendwo doch wieder dran sind, obwohl wir sie vor ein paar Wochen ja noch eigentlich ins Reich der Fabeln verwiesen haben. Also Verstappen-Favorit seh ich auch so, aber ich glaube dahinter und vielleicht dann auch davor, also es kann ja alles passieren, kann wirklich, ist spannend, ne? Also du hast Mercedes, Ferrari will sicher auch wieder angreifen. Ich glaube nicht, dass die jetzt ihren Platz da an Mercedes abtreten wollen, aber da ist viel Feuer drin.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist so. Ferrari würde ich da nicht abschreiben, weil die Strecke eigentlich auch zum Ferrari passt. Und gerade wenn dann das Wetter schlecht ist und du so ein bisschen Wabonspiel hast mit den Reifen, ist die Chance auf jeden Fall da. Es ist sogar die Chance da für ein Team bei also wirklich schlechten Witterungsbedingungen aus diesem Mittelfeldpack nach vorne zu schieben. Ja? Also da schaue ich natürlich auf Fernando Alonso im Aston Martin, obwohl ich glaube, dass der Aston Martin dort eher nicht so gut performen wird. Wenn sie das Update jetzt verstehen, nach den Daten, die sie gesammelt haben, sind die Racing Bulls auch ein Team, was ich auf dem Zettel haben würde, für eine kleine Überraschung, je nach Wetterlage. Also Danny Ricciardo ist da ja immer für in der Lage, das zu erreichen. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass sie jetzt irgendwie aufs Podium fahren, aber eine richtig gute Mittelfeldplatzierung traue ich denen schon zu. Und der Haas, der ja auf High-Speed-Strecken durchaus nicht schlecht performt, auch den würde ich für eine gute Punkteplatzierung mal auf dem Zettel haben. Ja, und da vor allem Nico Hülkenberg, der, wenn du so Wechselbedingungen hast, dann der mag das ja. Das ist ja genau sein Ding. Also deswegen sage ich, ja, also ganz vorne ist halt das typische Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren. Nicht? Also vielleicht Red Bull, McLaren. Ich schätze Ferrari stärker ein als Mercedes in Österreich. Und dann wird sich das, glaube ich, bunt aufteilen. Also es könnte wirklich ein richtig buntes Punktefeld geben.
Ja, ich würde es mir sehr wünschen. Also wie gesagt, dieses Grid, wenn dann alle durcheinander stehen, das hat schon was. Dieses geordnete,
Alpine. Können Sie, ist das jetzt eine Eintagsfliege gewesen? Irgendwie so ein Strohfeuer, was Sie da gezündet haben in Barcelona? Oder wird der Regen in Spielberg das wieder ausmachen? Das ist halt auch interessant, ja, weil sowohl Ocon als auch Gasly eigentlich sich wohlfühlen in Österreich, und wenn sie das jetzt bestätigen können und wenn da irgendwas gefunden wurde, was funktioniert, und die können das mit rübernehmen, also das wäre natürlich für das Team auch extrem wichtig, dass das jetzt weiter nach vorne geht, ne? Oder was heißt weiter nach vorne, aber dass man zumindest beständig wieder diese Punkteplätze anpeilen kann.
Ja, also jetzt gerade ist es natürlich für beide, also für Alpine und für die Racing Bulls, gerade eine gute Zeit, weil Aston Martin irgendwie gerade in Problemen steckt. Und das war ja eigentlich immer die sichere Bank für Plätze 9 und 10 oder halt weiter nach vorne, öfter mal dann eher Fernando Alonso. Und die werden jetzt frei und jetzt kannst du Punkte sammeln. Wer weiß, ob Aston Martin vielleicht in 3-4 Wochen das Auto wieder im Griff kriegt und dann wieder vorne mitfährt. Zuzutrauen ist es ihnen irgendwo immer. Und es wäre jetzt wichtig, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich bei Alpine davon halten soll, was ich in Spanien gesehen habe. Also natürlich Euphorie und Freude, aber ob sie das mitnehmen können, das würde ich mir nicht anmaßen, das jetzt hier zu sagen, weil egal, was ich sage, ich glaube, da falle ich nur auf die Nase. Haas finde ich aber auch interessanter Punkt. Ich glaube auch Nico Hülkenberg, der jetzt das Abo auf Platz 11 hat, so wie er sagt, ist er sicher auch sehr daran interessiert, mal wieder ein Pünktchen einzufahren. Und dann ist die große Frage, wo landet Aston Martin? Ich glaube, das macht momentan gerade im Kampf um die letzten Punkte viel aus. Die sind ja jetzt am Wochenende nicht wirklich in Erscheinung getreten. Weil ich glaube, Fernando Alonso, der wird schon darauf drängen, dass man da was findet, um das Auto wieder nach vorne zu bringen. Weil ganz ehrlich, Platz 12, da hätte er auch bei Alpine bleiben können. Oder.
Ja. Naja. Der große Preis von Österreich ist auf jeden Fall ein Grand Prix, den Verstappen-Fans besonders gerne besuchen. Also da wird es wieder sehr, sehr orange. Lando Norris sagt, er freut sich auf die ganzen Papaya-Fans auf der Tribüne. Das fand ich doch sehr witzig. Erstes freies Training am Freitag um 12.30 Uhr, die Sprintqualifikation um 16.30 Uhr, am Samstag dann um 12 Uhr der Sprint, um 16 Uhr das Qualifying und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr, auch mit der Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit Dennis und mir. Da freue ich mich schon sehr drauf, Dennis, mit dir dieses Rennen sehen zu können.
Und ich mich erst.
Das ist viel, viel besser als im Medienzentrum.
Oh, jetzt schmilze ich hier gerade weg.
Nee, aber ist wirklich so. Also im Medienzentrum ein Rennen zu gucken, ist schon gut. Natürlich, wenn man vor Ort ist und so, aber wenn man mit Freunden gemeinsam Formel 1 gucken kann, dann ist das doch nochmal ein bisschen besser. Und trotzdem war das eine super Tour nach Barcelona, auch mit Frederik Hackbart, unserem neuen Kollegen von Formel1.de. Ich muss noch mal eine Kleinigkeit sagen, weil mir das in den YouTube-Kommentaren aufgefallen ist. Es ist doch völlig klar, dass wenn zwei Leute sich zum ersten Mal sehen und dann direkt quasi auch vor der Kamera arbeiten müssen, dass sich das erstmal finden muss und dass das erstmal funktionieren muss. Und ich habe das Wochenende mit ihm sehr, sehr genossen. Es hat auf persönlicher Ebene sehr gut funktioniert. Das weißt du ja auch nicht vorher, ne? Und plötzlich musst du ja auch produktiv sein mit der Person. Und das kann funktionieren, das muss nicht immer funktionieren. Aber was da teilweise an Feedback kam, das fand ich schon sehr, sehr frech. Also und auch ungerechtfertigt und auch ein bisschen drüber. Nicht? Also mir ist da was auch, also Toto Wolff hat da schon sehr viel Richtiges gesagt, wenn es um sowas wie Hate Speech und sowas geht. Da müssen einige Menschen echt mal aufpassen, was sie so im Internet schreiben und hinter dem Deckmantel der Anonymität. niemand, aber auch wirklich niemand würde die Sachen, die da teilweise geschrieben worden sind, uns ins Gesicht sagen, weil sie genau wüssten, wie das Feedback wäre. Und es ist immer einfach, das so mal zu machen, wenn man irgendwie in einem Keller sitzt und nichts Besseres zu tun hat, als irgendwie unter Postings zu kacken. Aber bei manchen Sachen, also manche Punkte nehmen wir auf jeden Fall an, aber wie gesagt, wir mussten uns erstmal eingrooven auch, und das wird beim nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam an der Strecke sind, ganz anders sein. Aber ich habe es genossen, ist eine andere Umgangsweise als mit Christian, als mit Stefan, und ich glaube, das macht es ja auch aus. Wir sind ja nicht alle gleich, wenn wir mit Freunden agieren. Wir sind nicht alle gleich, wenn wir mit Kollegen agieren. Und jede Dynamik ist anders und alles ist ein bisschen anders, und ich finde, das macht es ja auch aus. Ja, also dass nicht alles gleich ist, dass nicht alles immer 100% so ist wie mit dem anderen, ist das Schöne im Leben. Und ja, wie gesagt, also manches Feedback, muss ich wirklich sagen, fand ich totaler Sau, und hoffe, sowas nicht mehr lesen zu müssen. So, das war mein Wort zum Dienstag, muss man sagen. Nächste Woche übrigens wieder ganz normal am Montag, diese Podcast. Das war jetzt erstmal, jetzt bin ich erstmal länger wieder da, ja, und muss nicht, darf nicht an die Strecke. Ja, ist nämlich schon schön.
Aber ich muss bin ich sagen. Froh, so sehr ich mich jedes Mal für dich freue, so froh bin ich auch, wenn ich dich wieder bei mir weiß, quasi.
Das macht schon Spaß. Das macht schon wirklich Spaß. Also auch mit dir, ja, aber es macht schon Spaß, an der Strecke zu sein. Ja. Dieses Fahrerlager ist schon immer noch was ganz, ganz Tolles, und bin ich sehr dankbar für immer wieder. Und ja, hoffe dann, vielleicht sogar noch vor Vegas nochmal zurückzufahren. Aber ansonsten ist Vegas dann das zweite und letzte Rennen, was ich dieses Jahr für Formel1.de vor Ort machen werde. Unsere Tippspiele, die liefen natürlich auch am vergangenen Wochenende. Bei uns hier habe ich einen halben Punkt geholt. Sensationell. Du immerhin zwei. Das heißt, du hattest noch einen halben Punkt Abstand. 28,5 zu 28, Dennis.
Ui,
ich habe Angst. Dieses Wochenende könnte die Führungswechsel kommen hier.
Jetzt machst du mir Druck.
bei unserem Kicktipp-Spiel in Gruppe 1, Mubble 0815, 60 Punkte. In Gruppe 2, Beuth 001, 58 Punkte. Und in Gruppe 3, CK3 mit 54 Punkten, die Tagessieger. In der Gesamtwertung führt jetzt Tiger Trojan Senior mit 504 Punkten aus Gruppe 2. Und aus Gruppe 1 Prince 2512 mit 501 Punkten auf 2 und Matze 09 mit 500 Punkten auf Platz 3. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Sebastian mit seinem Team Schumann 90 zu 235 Punkten und dem Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Das Goon von David mit 2294 Punkten vor Racing Tigers 05 von Janne mit 2253 Punkten und Peter Latifi, dem Team von Paul, mit 2229 Punkten. Vergesst nicht zu tippen, eure Fantasy-Teams einzustellen, und wir tippen das Ganze hier jetzt auch. Dennis, die ersten drei Pole-Position, wer gewinnt den Sprint, wer wird im Hauptrennen Zehnter und wer wird letzter gewerteter Fahrer? Heute fange ich an, letztes Mal hast du angefangen, diesmal fange ich an. Es wird das Max Verstappen-Wochenende. Er gewinnt das Rennen vor Lando Norris und Oscar Piastri, er holt die Pole, er gewinnt den Sprint. Zehnter wird Daniel Ricciardo und letzter gewerteter Fahrer wird Logan Sargeant.
Okay, ich würde Folgendes tippen. Lando Norris holt die Pole und gewinnt den Sprint. Max Verstappen gewinnt das Rennen. Zehnter wird Pierre Gasly und letzter auf der Strecke wird Logan Sargeant.
Und wer wird Zweiter und Dritter?
Ach ja. Zweiter wird dann Lando Norris und Dritter wird Charles Leclerc.
So, habe ich notiert. Eure Tipps gerne in die Kommentare unter unseren Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns sehr drauf, mit euch in Kontakt zu treten. Lasst uns gerne Rezensionen bei iTunes da, bei Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile. Spotify gerne ein paar Sterne da lassen, das würde uns sehr freuen. Und auch gerne dort mit kommunizieren und in unsere Gruppen kommen. Starting with F1 Fans bei Facebook, Starting with Fans bei Telegram und der Discord-Channel, alle Links in den Shownotes. Dennis, vielen Dank. Vielen Dank für diese schöne Ausgabe nach Spanien, ist vor Österreich. Ich freue mich aufs nächste Rennwochenende. Diesmal bei mir von zu Hause, bei dir von zu Hause, aber wir gemeinsam am Sonntag in der Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel 1.de ab 14:30 Uhr. Ja, und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche noch, ne?
Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Ich zähle die Minuten, nein, die Sekunden bis Sonntag.
Die
Minisektoren bis dahin in meinem Leben. Bedanke mich auch, dass ich wieder da sein durfte. Es war wieder sehr schön und besonders auch wirklich die Impressionen, die du mitgebracht hast aus Barcelona. Das finde ich immer ungeheuer spannend und bedanke mich bei dir, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche auch von meiner Seite aus natürlich allen eine tolle Woche.
Bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.